Die Psalmen, die sind keine geschliffenen Gedichte. Die sind an ganz vielen Stellen sind die ein bisschen rau und uneben. Und man fragt sich das Gefühl, sie sprechen aus einem Alltag. Und der ist bei David manchmal vielleicht ganz schön extrem. Wir machen ja im Glauben immer wieder diese Bergerfahrungen. Und da sind wir auch nicht allein. Das ist ja ein Phänomen, das kennen die Jünger auch schon. Also dieser Moment, wo Petrus, Johannes und Jakobus mit Jesus auf diesen Berg gehen. Und sie begegnen dort Mose und Elia. Das muss ein absolut heiliger Moment gewesen sein. Sie sagen, wow, das möchte ich mir erhalten, ja? Und Petrus ist ja mal schnell entschieden an solchen Stellen. Er sagt, wow, hier Wurzeln schlagen. Komm, wir bauen ein Gemeindezentrum. An dem Ort, wo Gott ist, ja, wo diese Propheten sind, wo ich so eine starke Predigt gehört habe, da bauen wir ein Gemeindezentrum. Und dann geht's wieder bergab. Und das ist das Gute dran, weil es wieder in den Alltag geht. Und weil das nichts bringt, auf diesem Berg hocken zu bleiben und den Kopf in den Wolken zu haben. Es muss in den Alltag kommen. Und ich glaube, dass Gott kein Gott für schöne Kalendersprüche ist. Also ist er auch. Und es gibt wirklich schöne Kalendersprüche. Aber dafür hat er es nicht gesagt. Er hat es nicht gesagt, damit Kavol schöne Kalender herstellen kann. Er hat es gesagt, damit du dein Leben anpackst und damit er mit dir deine Woche aufmöbeln darf. David kommt vor Gott, aus seinem Alltag raus und dieses Lied entsteht. Und er entdeckt, dass die Zusage Gottes, die er da macht, seinen Alltag beeinflusst. Ich glaube, wenn Gottes Zusagen unseren Alltag nicht verändern, dann sind sie an uns vorbeigegangen. Welchen Wert hat eine Zusage? Ich kann euch allen versprechen, dass ihr nach dem Gottesdienst für mich eine Million bekommt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es halte? Das hängt jetzt davon ab, wie zuverlässig ich bin, ja? Ich kann euch sagen, ich kann euch das nicht versprechen, weil ich habe sie nicht. Also die erste Voraussetzung wäre, ich habe das, was ich verspreche, ansonsten funktioniert es schon mal gar nicht. Und die zweite ist, eine Zusage hängt immer vom Charakter dessen ab, der sie macht. Eine Zusage kann immer nur so gut sein, wie ich weiß, dass ich mich auf das verlassen kann, was derjenige sagt. Das ist manchmal bitter. Ihr kennt vielleicht diese klassischen Formulierungen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und so weiter. Da steckt ja eine tiefe Wahrheit dahinter. Nämlich, hey, du kannst mir noch so große Dinge versprechen. Nur, dass eine Zusage größer wird, erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass du sie einhältst. Welche Dinge sind Wegweiser? Der klassischste Wegweiser ist sicherlich der Nachbar. Der sagt uns normalerweise immer, was gerade dran ist und wir gerade dringend brauchen. Unser Nachbar hat sich gerade einen 16.000 Liter Pool in den Garten gestellt. Das ist gewaltig. Und von dem ersten, ach du Schande, der steht direkt vor meinem Küchenfenster, bewege ich mich weiter zur nächsten Frage. Brauche ich das vielleicht einfach auch? Ist das in Corona-Zeiten vielleicht einfach vernünftig? Das Schwimmbad im eigenen Garten? Kaufen sich gerade einfach alle einen Pool? Vielleicht ist es ja ein guter Rat. Und der Onkel meines Schwagers, meines Hundes, hat einen todsicheren Aktientipp. Kauft jetzt Wirecard. Dadurch könntet ihr ganz schnell ganz reich werden. Das ist ein Riesentipp. Aber vielleicht auch nicht. Und oft spricht eine ganz andere Stimme zu mir und das ist die Vermeidung von Unannehmlichkeiten. Die sagt schlichtweg, komm, denk gar nicht so groß, frag eigentlich mal ein bisschen kleiner, wie komme ich da einfach ungestreift durch? Und das Interessante ist, dass mir, sobald ich das Internet aufmache und mal frag, so lebensdienlich einfach mal eingibst, ja, da kommt eine Flut an Ergebnissen von Dingen, die auf jeden Fall alle lebensdienlich sind. Ich habe zum Beispiel von karrierebibel.de die Woche gelernt, dass nur ich selbst meinem Erfolg im Weg stehe. Ist eine super Sache, ja? Wenn ich mich wegrationalisiert, bin ich erfolgreich. Lernen.net sagt mir, dass ich mehr Zeit verbringen muss mit Menschen, die mir wichtig sind. Herzlichen Glückwunsch. Meine Generation spart zu wenig auf die Rente, sagt mir die FAZ. Und Xing sagt mir, dass ich meinen Lebenslauf frisieren sollte. Was soll ich reinschreiben? Dass ich schon, keine Ahnung, Pastor in einer Megachurch irgendwo in den USA war? Und die Zeit sagt mir wiederum in der Kolumne, dass ich genau das lassen sollte. Weise Worte. Es begegnen einem so viele Versprechen. Und die umfassen einfach alle Bereiche. Es ist völlig egal. Wozu ihr eine Weisheit sucht, ihr findet sie schon. Man kann sie googeln. Reichtum, Freizeit, frühe Rente, Erfolg. Wir Christen haben ja aus dem Internet noch eine zweite Quelle. Die könnte man auch mal fragen. Wir haben noch den Schöpfer von Himmel und Erde an der Seite. Das ist ein bisschen besser als Google. Sagen manche. Warum? Weil der Wert einer Zusage von dem abhängt, der sie macht. Und nur weil Günther irgendwas in irgendeinem Forum schreibt, dass es eine gute Idee ist, jetzt Wirecard zu kaufen, hat er nicht automatisch recht. Aber wenn der Schöpfer von Himmel und Erde uns sagt, wo es lang geht, dann sind wir blöd, wenn wir nicht drauf hören. Okay, soweit. Es ist eine vernünftige Sache, Gott zu glauben. Aber wie geht das jetzt eigentlich? Gott schreibt und er sagt zu David im Psalm 32, ich will dich leiten. Das klingt jetzt so ein bisschen wie eine fixe Idee. Hey, ich habe heute Morgen noch nichts anderes zu tun. Ich glaube, ich leite dich heute mal. Das ist keine fixe Idee. Es ist eine absolute Absichtserklärung Gottes. Es ist üblich zu der Zeit, dass Schüler sich einen Meister suchen müssen. Wenn ich was lernen möchte, muss ich aktiv werden. Ich muss gucken, wer mir tatsächlich was beibringen kann. Das ist das Problem bei Google. Es ist nicht so, dass ich nicht, keine Ahnung, wie viel 100.000 Sucheinträge finden würde, die mir sagen, was ich von ihnen lernen kann. Aber ich selbst habe die Last, rauszufinden, was davon vernünftig ist. Gott kehrt hier die Beweislast um. Er sagt, hey, ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich bin bereit, dich zu leiten. Wir Christen sind es manchmal schon so gewohnt, dass Gott in unser Leben pfuschen will. Und alle anderen auch. Die Oma, die Eltern, die Schwiegermutter. Okay, meine Schwiegermutter ist super. Dass wir ganz vergessen, welchen Wert ein guter Rat hat. Und der Wert eines Coaches entscheidet sich nun mal mit seiner Erfahrung und seiner Einsicht. Und nicht mit der scheinbaren Tiefe seines Tipps. Weil dann wären viele Teenies mit ihren scheinbar tiefen Sinnsprüchen auf Instagram vermutlich längst von irgendwelchen großen Firmen angestellt. Deshalb macht es einen Unterschied, ob irgendwo ein toller Vers auf Instagram zu finden ist oder ob der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, ich will dich beraten. Ich will dir sagen, wie du dein Leben führen sollst. Das heißt übrigens nicht, ich will dir sagen, wie es geht, dass du dein Leben so führen kannst, wie du es willst. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Hier ist nicht die Rede vom Weg des geringsten Widerstandes. Leider nicht. Und hier steht auch nicht, ich bin der Herr, dein Butler. Hier ist die Rede von der Lebensschule. Glücklich der, der bereit ist, sich einen guten Rat was kosten zu lassen. Wann hast du zum letzten Mal eine Lektion von Gott so gelernt, wie man Vokabeln lernt? Die Top-Teener sind da noch näher dran, die haben da ein gutes Gefühl dafür. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele Dinge lerne ich deshalb nicht. Nicht deshalb, weil sie mir nicht klar wären, sondern deshalb, weil es mich was kosten würde, sie zu buchstabieren. Und sie immer und immer wieder zu buchstabieren, bis sie wie Vokabeln irgendwann im Kopf bleiben. Und das Schlimme ist, das kennt ihr bestimmt von Vokabeln auch, die verschwinden wieder. Und man muss sie wieder lernen und man muss dranbleiben. Es ist eine Sache, Informationen zu haben und eine andere, sie sinnvoll anzuwenden. Gott will uns den Weg zeigen. Mit anderen Worten, er gibt uns das nötige Wissen an die Hand, um aus allen denkbaren Entscheidungen den richtigen Weg zu wählen. Und ich glaube, das geschieht auf zwei Weisen. Und beide sind in dieser Gemeinde und unter euch bekannt und von verschiedenen Leuten vertreten. Und das Interessante an diesem Psalm ist, deshalb habe ich den ausgesucht, er spielt ihn nicht gegeneinander aus, sondern er lässt beide Weisen stehen und sagt, hey, die spielen zusammen. Und nur da, wo sie zusammenkommen, entfaltet Gottes Führung wirklich sein volles Potenzial. Was meine ich? Die erste Weise, ganz unmittelbar. Gott führt in der Situation durch den Heiligen Geist. Und viele von euch sind da sehr gut unterwegs. Das ist toll. Ihr seid da vielleicht manchmal besser unterwegs als ich. Deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen. Also nicht so viel für euch Neues. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Es gibt Leute unter uns, die haben Eindrücke. Ich mache die Erfahrung auch. In manchen Situationen gibt Gott mir Einblicke. Und ich kann plötzlich Bilder sehen oder Dinge sehen, wo ich so denke, wow, das wusste ich bisher nicht. Das ist nicht meinem Kopf entsprungen. Das ist Wissen, das sollte ich eigentlich gar nicht haben, wenn ich mein Hirn frage. Aber es ist da. Und es hilft mir in dieser Situation. Und ich verstehe die Dinge. Das ist, wenn Gott mit seinen Augen leitet. Gebete, Eindrücke, Wunder. Ganz unmittelbar. Nicht von oben runter. Nicht mit dem Finger. Mach mal, geh mal. Nicht lautstark. Sondern durch seine Augen. Das setzt eine Sache voraus. Es ist banal, ich weiß, aber ich will es trotzdem erwähnt haben. Es setzt voraus, dass wir Gott in die Augen blicken können. Und das ist der Punkt, an dem diese Art von Führung wiederum manchmal schwer wird. Versagt, verzockt, verrannt. David kennt das alles. Und dieser Psalm, das ist auch cool dran, der fängt nicht damit an, dass David sagt, hey Gott, ich bin so gut mit dir unterwegs, sondern der fängt mit 7 Versen an, in denen David sagt, sorry Gott, ich hab's verzockt. Und Gott ihm dann Gnade zuspricht und ihm sagt, hey, komm zu mir zurück. Bleib da aber nicht stehen. An diesem Punkt will ich dich mit meinen Augen weiterleiten. Wir brauchen Gottes Vergebung nicht als Eintrittskarte in den Himmel. Falsch. Ich revidiere meine Aussage. Wir brauchen sie dafür. Aber wir brauchen sie nicht nur dafür. Ich brauche Gottes Zusage seiner Vergebung genau heute. Weil, wenn ich Gott nicht mehr unter die Augen treten kann, dann habe ich ganz andere Probleme als nur die Frage, wie er mich weiterleiten kann. Ich muss immer wieder an den Punkt zurückkommen, wo Gott mir meine Identität zusprechen darf. Und es ist meine Sache, immer wieder an diesen Punkt zu kommen. Um mir von Gott anzuhören, du bist mein geliebtes und erkauftes Kind. Wunderschön. Du bist nicht fehlerfrei, sondern genauso wie du sein sollst. Und du bist geliebt. Und ich habe dich erkauft mit meinem Leben. Weil nicht fehlerfrei heißt, du hast Dinge verbockt. Aber komm damit wieder zu mir. Ich werde sie dir vergeben, wenn du kommst. Und ich will dir zeigen, wie du es besser hinbekommst. Ich will es dir zeigen. Ich will dir beibringen, mir zu vertrauen. Darum geht's. Komm damit zu mir. Ich weiß es doch sowieso. Hey, ich bin Gott. Sorry, ehrlich, du kannst es nicht vor mir verstecken. Ich bin ganz gut drin, es trotzdem zu versuchen. Und ich brauche manchmal ein bisschen Anfahrt, bis ich dann Dinge tatsächlich vor Gott bringe. Und sag, ja hey, du weißt es eh. Aber mein Kopf weiß es nicht. Also er weiß es schon, aber er glaubt es nicht, dass du es weißt. Ich muss heute wissen, dass ich Gott vertrauen kann. Wenn ich das nicht weiß, kann ich ihm nicht in die Augen blicken. Es gibt Tage, an denen habe ich keine Lust auf eine Unterweisung mit einem Chef. Mit einem, der sowieso alles besser macht und mich auf meine Fehler hinweist. Aber wie wäre es mit einem Freund? Einer, der es nicht nötig hätte, aber trotzdem bereit ist, mir auf Augenhöhe zu begegnen. Und der nicht sagt, schon wieder, sondern der sagt, ich will mit dir wachsen. Ich bin bereit, diesen Weg deines Wachstums mit dir zu gehen. Wenn Gott mit seinen Augen leitet, wenn dieser Vers stimmt, wenn das die Art ist, wie Gott uns führt, dann ist da keine Hierarchie in dieser Führung. Dann ist es ein Vertrauensspiel. Wo sehe ich hin? Traue ich es mich, in Gottes Augen zu schauen? Kann ich auch in der Krise in Gottes Augen schauen? Traue ich es mich, meine Augen zu erheben? Das Interessante ist, es gibt vermutlich eine zweite Gruppe unter uns, die einen anderen Führungsstil betont. Und dieser Psalm betont den auch. Und beide kommen zusammen. Und dieser zweite Führungsstil ist, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Nicht ganz so unmittelbar, aber immer noch unmittelbar durch den Heiligen Geist. Durch dieses große, komische, sperrige und alte Wort Weisheit. Weisheit. Klingt immer schwierig. Klingt nach, ich muss erst 80 werden, dann werde ich weise. Wann fangen weise Entscheidungen an? In welchem Alter fangen weise Entscheidungen an? Zunächst mal ganz banal. Was ist Weisheit? Sie ist das Gegenteil von Torheit. Was spricht der Tor in seinem Herzen? Da ist kein Gott. Torheit wäre zu wissen, dass der Schöpfer der Welt, Alpha und Omega, der, der dich gemacht hat und deinen Nachbarn auch und der dich bis ins kleinste Detail kennt, verspricht, dich zu coachen und du lehnst dankend ab. So nah sind wir manchmal dran an Torheit. Also da habe ich einen nicht ganz unerheblichen Anteil in meinem Leben. Wovor haben wir hier eigentlich Angst? Dass Gott uns reinredet? Dass er uns nicht als Erwachsene behandelt? Dass er uns so nachhaltig verändert, dass wir morgens in den Spiegel schauen und uns nicht mehr erkennen? Wenn ich mir David anschaue, dann stelle ich fest, dass der Kerl nicht alles richtig macht. Bei weitem nicht. Aber ich stelle fest, dass er eine Sache richtig gut schafft. Er schafft es richtig gut, offen vor Gott zu sein. Schonungslos offen. Manchmal beschämend offen. Die Bibel und besonders die Psalmen geben ja wirklich schonungslose Einblicke in sein Herz und in sein Glaubensleben. Und ich frage mich immer wieder, wie konnte der Typ eigentlich zum Glaubensheld, seinem Mann nach Gottes Herzens, nach Gottes Herzen werden? Der hat ja gar kein Saubermann-Image. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden, ob wir gut dastehen wollen oder ob wir uns von Gott führen lassen wollen. Und ich sehe, dass Gott ihn sehr erwachsen behandelt. Da ist irgendwie keine Stelle, wo Gott sagt, ja komm, David, lass mal fünf gerade sein. Sondern er ist sehr deutlich mit ihm. Und David kommt immer wieder zu ihm zurück. Und sie begegnen sich. Und Gott sagt, ich will dich führen mit meinen Augen, auf Augenhöhe. Klar, kann ich auf den Geheimtipp meines Nachbarn zum Thema Aktien hören. Die Frage ist halt, woher soll der es wissen? Ich kann auch die Bibel aufschlagen. Was sagt die zum Thema Investieren in Tesla? Wer hat den Bibelvers gefunden, wo es heißt, ab dem 6. Juni steigen die Tesla-Aktien wieder? Der ist nicht da. Aber Gott sagt mir was über soziale Verantwortung. Über Liebe. Über Prioritäten. Ich will dich unterweisen, ist ein Versprechen Gottes. Ich gebe dir meinen Geist. Und er hilft dir zu verstehen, wie du deine Prioritäten setzen sollst. Ich biete dir Lebensschule an. Annehmen musst du sie. Da sind Kapitel dabei, die passen dir gut rein und die laufen dir runter. Und da sind auch Dinge dabei, die passen dir nicht so gut in den Kram. Das weiß ich, weil ich habe dich so gemacht. Das heißt aber nicht, dass du nicht an der Stelle an dir arbeiten darfst. In meinen letzten beiden Predigten ging es um Jona. Ist auch ein Typ mit ein paar Baustellen in seinem Leben. Der ist ja auch schon echt lange mit Gott unterwegs. Aber es fällt ihm dieses ganze Buch lang schwer, echte Vergebung anzunehmen. Und daraus entsteht, das bleibt nicht bei einer falschen Haltung. Daraus entstehen falsche Entscheidungen bei Jona. Zum Beispiel, dass er vor Gott davonläuft. Als seine Bereitschaft auf die Probe gestellt wird, anderen auch zu vergeben. Und Gott zu gestatten, dass er anderen vergeben möchte. Ich will dich unterweisen. Heißt, ich will mit dir den Sprung schaffen von den Weisheiten, die du schon in der Kinderstunde gelernt hast. Oder die auf einer Cornflakes-Packung stehen könnten. Oder auf einem Kavol-Kalender. Dass sie den Sprung in deinen Alltag schaffen. Es geht darum, dass du lernst, Entscheidungen im Kopf und nicht im Bauch zu treffen. Nicht nur nach einem guten Gefühl, sondern nach einem guten Gespräch mit Gott. Das soll jetzt auch nicht heißen, herzlose Entscheidungen treffen. Sondern im Licht und unter den Augen Gottes. Wenn wir nicht kontinuierlich lernen, dann wachsen wir auch nicht. Und ich glaube, wachsen durch Unterweisung fängt an dem Punkt an, wo ich bereit bin, Gott in die Augen zu schauen und ihn zu fragen, gut so? Gut so? Und ihm den Raum lasse, mich anzulächeln und zu sagen, genau so. Oder zu sagen, na, nicht ganz so. Aber wir kriegen das noch. Die Sache mit der Nächstenliebe hat zwei Seiten. Das mit der Liebe hast du schon ganz gut hingekriegt, aber die Sache mit der Ehrlichkeit, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Zum Beispiel. Lass uns da weiter üben. Ich will dich mit meinem Geist dabei leiten. Klar können wir nicht in Gottes Herz blicken. Und es wäre zu einfach zu erwarten, dass wir einfach alles so machen können, wie es in der Bibel steht. Aber genauso töricht wäre es davon auszugehen, dass Gottes Leitung nichts mit einer Lebensschule zu tun hat, auf der uns Schritt für Schritt für Schritt führt. Wir gehen bei Gott in die Schule. Und für mich kann das zum Beispiel so aussehen, dass ich abends meinen Tag reflektiere. Und dass ich mir einen Gesichtspunkt mit Gott raussuche. Es muss nicht der ganze Tag sein, es muss keine volle Vorlesung sein. Aber ein Stückchen Schule. Dass ich mir eine Situation mit Gott raussuche und ich ihn frage, gut so, wie hätte ich es besser machen können? War das liebevoll? War das konstruktiv, wie du heute mit deiner Zeit umgegangen bist? War ich ein guter Verwalter in den Dingen, die du mir gegeben hast? Und in den Entscheidungen, die ich heute damit getroffen habe? War ich diszipliniert? War ich liebevoll ehrlich? Habe ich meine Versprechen gehalten? Jetzt sagst du vielleicht, ach du Schande, ich bin doch erst seit kurzem hier in diesem Laden mit dabei. Was muss ich alles machen und verstanden haben, um alles richtig zu machen? Lass dir von David gesagt sein, alles richtig machen ist nicht möglich. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, Schritte zu gehen und zu sagen, ich habe was verstanden und Gott hat es mir gesagt. Und ich gehe einen Schritt. David ist zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs und er hat was Großes verbockt, offensichtlich. Das kommt vor. Wir Christen können noch so lange unterwegs sein, ob wir weise Entscheidungen treffen. Hängt immer von dem Moment ab, in dem wir die Entscheidung treffen. Will ich mich weiter von Gott führen lassen? Und Gott sagt auch nicht, du darfst bei mir erst den Masterkurs nehmen, weil ich bin ja der Master of Universe. Aber deinen Bachelor machst du gefälligst woanders. Zurück in die Kinderstunde. Gott sagt, ich will dich unterweisen. Und die Unterweisung fängt da an, wo du bist. Aber sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Sei nicht wie ein Maultier oder ein Esel ohne Verstand. Ein Pferd oder ein Maultier. Im Hebräischen steht hier nicht ohne Verstand. Im Hebräischen steht hier ohne Einsicht. Es gibt Situationen, da sind wir ohne Einsicht. Gewissermaßen im Blindflug unterwegs. Weil wir nicht wissen, was richtig ist. Die Corona-Zeit ist so eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, ich bin ganz oft ohne Einsicht. Neue Situationen, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und am liebsten wäre es mir, dass mir einfach jemand so ein Geschirr anlegt und mir sagt, jetzt links, jetzt rechts. Und Gott sagt, hey, nee, das mache ich nicht. Ihr wisst, meine Mutter hat Pferde. Und da hatte ich immer wieder die Chance, das gut zu beobachten. Ein Pferd erfährt vom Reiter ja immer nur den nächsten Schritt. Und wenn das Pferd gut ist, dann braucht es dazu auch nicht viel. Dann braucht es dazu keinen Zug am Zügel. Dann macht es das fast intuitiv. Und es sieht dann fast schon so aus, als hätte das Pferd Einsicht. Aber im Endeffekt ist es nur wirklich gut darin, den Reiter zu lesen. Und wir können dem Pferd auch nicht übel nehmen, dass es sich so verhält, wie es sich verhält. Wenn ich so fremdgesteuert wäre, wie ein Pferd, auf dem ein Reiter sitzt, dann hätte ich massive Probleme, Gottes Führung für mein Leben anzunehmen. Einsicht ist keine Drohung. Sie ist ein Versprechen. Gott sagt dir, ich gebe dir Einsicht in das, was mich beschäftigt. In die Art, wie ich dich sehe, wie ich die Welt sehe, wie ich deine Kumpel sehe und wie ich deine Oma sehe. Und ich habe dir sogar ein Schulbuch gebastelt. Ich weiß, Schulbücher sind immer ein bisschen uncool und sie sind voll mit Schule. Aber das hier ist ganz cool. Weil da viele Geschichten drin sind. Und auch ein paar Beispiele. Und ein paar von den Beispielen sind echt witzig und ein paar sind echt gruselig. Johannes 15, ab Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, auf was ihr Bock habt. Nein, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es geht nicht immer nach eurem Willen. Aber ich nenne euch hinfort nicht Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Jesus lässt zu, dass wir Gott in die Karten schauen. Zurück zum Anfang und zu der Sache mit der Zusage. Wie viel ist eine Zusage wert? So viel wie derjenige, der sie macht. Wie viel ist die Zusage von Jesus wert? So viel wie eine Zusage Gottes. Wenn Jesus sagt, ihr dürft meinem Vater in die Karten schauen, dann heißt es, nutzt diese Gelegenheit. Beim Thema Weisheit führt leider kein Weg dran vorbei, dass ich meine Bibel lese und dass ich Gottes Geist Raum gebe. Mit dem Willen, Gottes so zu zeigen, dass ich meinen Platz darin finde. Alles andere klingt charmant. Aber es wäre eine Abkürzung. Und es würde nicht zum Ziel führen. Drei Dinge kommen bei David zusammen. Und werden zu dem in seinem Leben, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Offenheit. Er versteckt sich nicht vor Gott, sondern er kommt und er tritt vor ihn hin und er schaut ihm in die Augen. Demütig. Nicht großspurig. Aber auch nicht verschämt. Lebensschule. David lässt sich von Gott leiten. Von seinen Augen, von den Dingen, die Gott ihm sagt. Das kriegt er nicht immer gleich gut hin. Vielleicht steht in seinem Arbeitszeugnis auch, er hat sich stets bemüht. Aber das ist doch schon mal super. Und drittens, Korrektur. David liest, er sucht nach Weisheit. Und die Psalmen zeugen immer wieder davon. Von kleinen und großen Kurskorrekturen in seinem Leben und von dieser Suche nach Gottes Herz und nach Gottes Weisheit. So sieht es aus, wenn ich mit David buchstabiere. Was es heißt, wenn Gott ihm sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegt, sonst werden sie nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage, aber wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt, all ihr Frommen. Amen.